Welche Getränke nimmst du denn bei Kolonial Cocktail in den Fokus und wie kam denn diese Auswahl dieser Getränke dann zustande?
Also begonnen hat das Ganze tatsächlich mit einem Buch über den österreichischen Wein, der heißt Unhudler. Das ist wirklich ein Wein der Kleinbauern hier, der in der Weingegend, in der ich aufgewachsen bin, zum Beispiel total verpönt ist. Also ich bin aus einem Teil in Österreich, in dem gibt es in erster Linie Weißwein. Das ist ein Edelwein und der ist auch sehr teuer zu produzieren. Und der Unhudler, der ist auch so ein bisschen verschrien als Heckenkläscher. Also das ist wirklich so ein eben nicht so wertvoller Wein im Munde der Leute, wo ich halt aufgewachsen bin. Und ich bin auch aufgewachsen mit dem Wissen, dass dieser Unhudlerwein giftig sein soll. Das ist immer noch so verschrien in Österreich. Und von meiner Lebenspartnerin, der Vater, hat als Hobby halt auch so ein kleines Unhudlerweingut, aber ein ganz ein kleines, ja, mit nur so zwei Rebstöcken, die nebeneinander stehen, im Burgenland, eben auch in dieser Gegend, wo es Unhudler gibt in Österreich. Und so kam ich zum ersten Mal wirklich direkt dazu, den halt wirklich mal regelmäßig zu trinken. Und ich habe den halt echt lieben, also ich liebe diesen Wein. Hat mir sofort so geschmeckt und er ist für mich so wahnsinnig anders als andere Weine. Der schmeckt wirklich überhaupt nicht so, wie man sich das unter Weißwein oder Rotwein vorstellt. Er hat eine ganz markante Farbe, er ist fast pink, fast neonpink, sage ich immer ganz gern. Und er hat einen ganz, ganz eigenartigen Geschmack, diese Trauben. Und die Trauben selbst schauen auch ganz anders aus. Und dann habe ich begonnen, über diesen Wein zu lesen und bin darauf gekommen, eben erstens, dass diese Reben, diese Weinreben, kamen im 17. Jahrhundert durch Kolonialgeschichte, durch britische und französische Kolonialmächte aus Nordamerika, der indigenen Bevölkerung dort, die würde kanadische und nordamerikanische Weinreben dort angepflanzt haben französische und englische Kolonialmächte damals nach Europa geschifft, weil sie gesehen haben, dass diese Weinreben extrem klima- und auch vor allem insektenresistent waren. Und in Europa ist dieser Wein auch wahnsinnig gut gewachsen, überall, diese Weintrauben. Aber plötzlich auch hat ein epidemisches Sterben begonnen von europäischen Weinreben. Man wusste zuerst nicht warum, und dann ist man ziemlich bald drauf gekommen, dass diese amerikanischen Reben und diese kanadischen Reben auch die Reblaus mit sich bringen. Und amerikanische Reben sind halt über tausende von Jahren resistent geworden gegen diese Reblaus, aber europäische Reben eben nicht. Deswegen sind die epidemisch gestorben und alle Weinreben in ganz Europa waren vernichtet, bis auf ein kleines Drittel irgendwo in vulkanischen Gebieten. Und keine Weintrauben bedeutet ja nicht nur kein Wein, sondern auch kein Grappa und kein Cognac und kein Champagner und kein Brandy und so weiter. Und diesen Wein wiederherstellen zu können, das hat 150 Jahre lang gedauert mit extrem teuren Spritzmitteln. Und somit ist eben diese Weinkultur auch so teuer geworden, in der ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Das sind diese Edelweine. Und diese kleinen Weinbauern, eben zum Beispiel im Osten von Österreich, hatten dieses Geld nicht, diese Spritzmittel sich zu leisten. Und haben dann die Idee gehabt, diese amerikanischen Reben, natürlich ohne Reblaus, in österreichischen Boden einzupflanzen und neu wachsen zu lassen. Und somit ist dieser Wein hier gewachsen aus diesen amerikanischen Reben. Und deswegen schmeckt er auch so anders, weil diese Weintrauben ganz andere sind. Und durch den Zweiten Weltkrieg dann, also durch den damals noch verbotene NSDAP, durch den Nationalsozialismus, wurde dieser Wein extrem verpönt. Das hat geheißen, das sind unzivilisierte Trauben und die können überall wachsen, die brauchen überhaupt keine Pflege. Und manche dieser Reben heißen auch Noah-Reben, Noah-Weintrauben. Und das ist eben ein Wein, der gar nicht gemacht werden soll. Und somit wurde er wissenschaftlich unter Anführungszeichen, und es gibt wirklich keine Beweise und keine Belege, wurde der verboten durch Falschpropaganda und war 70 Jahre lang in Österreich verboten bis 1992. Und so ging es halt los. Und das war mal der Anfang.
Genau, mit Wein hast du anscheinend angefangen, aber in deiner Performance Kolonial Cocktail, wie der Titel ja schon sagt, beschäftigst du dich ja vor allen Dingen auch mit aktuellen Trendgetränken. Genau. Welche Geschichte beziehungsweise welcher Cocktail hat dich denn da besonders fasziniert und warum?
Mhm. Beginnen muss ich eigentlich mit dem Grog. Der Grog ist eigentlich der erste Cocktail dieser Art. Das ist immer dieses Mischverhältnis. Zitronensaft, Zucker und Alkohol. Und das kam tatsächlich nur durch die Kolonialmächte, durch die Seemannsleute zustande, die monatelang auf diesen Schiffen waren oder jahrelang und tatsächlich monatelang kein Festland gesehen haben und sie konnten alles Mögliche transportieren, aber kein Vitamin C, denn sie hatten nicht die Möglichkeit, frische Früchte so lange zu konservieren und daher kein Vitamin C. Und durch den Vitamin C-Mangel sind sie an Skorbut erkrankt. Und Skorbut ist eine Krankheit, die sehr schrecklich langsam und mühselig zum Tod führt. Und so sind wirklich wirklich extrem viele Seefahrer halt gestorben. Das heißt, man hat wirklich im 17., 18. Jahrhundert verzweifelt versucht, Vitamin C und Zitronensaft zu konservieren. Und zuerst dachte man, das geht, wenn man es in Alkohol einlegt. Und Alkohol ist aber nicht genug. Und später hat dann, also 100 Jahre später, also es war wirklich so der 17. Jahrhundert, muss man sagen, ein schottischer Chemiker namens Laughing Rose die Entdeckung gemacht, dass er ganz, ganz viel Zucker benutzen muss, um eben diesen Zitronensaft zu konservieren. Und man hat dann trotzdem noch den Alkohol beibehalten, weil man gedacht hat, eben Alkohol ist trotzdem wichtig zur Desinfizierung, auch weil Wasser so lange in den Fässern war. Man musste ja Alkohol mit Wasser auch verdünnen, weil das sonst zu stark war. Das war auch ein großes Problem auf diesen Seefahrten. Man dachte, Alkohol ist wichtig gegen hohes Fieber, gegen Seekrankheit, gegen Entzündungen und musste es aber mit Wasser verdünnen. Und das Wasser ist ja auch verdorben auf diesen Schiffen. Das heißt, man hat es auch genommen natürlich, um diesen verdorbenen Geschmack zu übertünchen. So wurde dieses Mischverhältnis halt immer eingehalten. Zuerst war es Rum, weil sie früher natürlich durch die Jamaika, durch Südamerika auch zuerst auf Rum gestoßen sind und Rum vor allem benutzt haben und den halt auch zum Handeln genommen haben. Also er wurde ja dann auch nach Europa gebracht. Das heißt, es war zuerst Rum, Zitronensaft und Zucker. Und dieses Mischverhältnis hat eben ein Admiral von der British Royal Navy quasi zusammengestellt. Und der hat geheißen zwar Edward Vernon, aber sein Spitzname war Grog, weil er immer einen Mantel angehabt hat, der aus einem Stoff war, der Grogram heißt, bis heute noch. Und sein Spitzname war Grog. Und deswegen ist diese Mischung Grog genannt worden nach ihm. Und bis heute ist ein Grog ein weltberühmter Cocktail aus eben Zitronensaft, Zucker und Rum. Und dieser Grog zum Beispiel hat einfach wirklich Bevölkerungen ausgelöscht. Also wirklich in Südamerika, vor allem bei der berühmten Schlacht von Portobello und so weiter. Also Kriege geführt, die einfach wirklich Zehntausende, Hunderttausende an Menschen umgebracht haben. Und solche Geschichten gibt es halt unzählige. Und ein anderes wahnsinnig interessantes Phänomen ist für mich der Gin and Tonic. Und zwar deswegen, weil, also es wurde dann später Rum ersetzt durch Gin. Und Gin kommt ja auch nicht aus England, sondern aus Holland. Und die Holländer hatten eben dieses Getränk Geneva. Das ist eben wie Gin, aber es wurde einfach verenglischt und Gin genannt. Das ist ein Getränk aus Wacholderbeeren, aber war jetzt nicht wahnsinnig gut. Und erst durch die holländische Ostindische Handelsgesellschaft, die im heutigen Indonesien dann quasi begonnen hat, also auf Banda Island, den Banda-Inseln und Maluku-Inseln, den sogenannten Gewürzinseln, haben die Holländer eben damals diese ganzen Gewürze nach Europa geschifft und in erster Linie, um Bier und Wein und eben Geneva zu würzen. Und daher kommen diese ganzen berühmten heute, diese modernen Botanicals, die auf all diesen Ginflaschen außen drauf sind. Das kommt alles daher. Und die zweite große Krankheit, die eben neben Skorbut existiert, war Malaria. Parallel zu den Holländern haben ja in Südamerika die Spanier Südamerika eben quasi regiert. Und dort haben die Spanier gelernt von der indigenen Quechua-Bevölkerung in Peru, in den Hochwäldern von den Anden, dass dort eben die Quechua-Bevölkerung aus den dortigen Chinarindenbäumen das Pulver des Chinarindenbaums, also Chinin, nutzen, um Malaria zu heilen. Und so haben die Spanier das übernommen. Und das haben die Holländer gehört. Und die haben gerade diesen 80-jährigen Befreiungskrieg gegen Spanien gewonnen und hatten dann kein Problem. Die hatten auch so viele Schiffe, die Holländer, also viel mehr als alle anderen. Und sind den ganzen Weg von damals Java nach Peru gesegelt und haben dort die Samen dieses Chinarindenbaumes kultiviert und dann in Java angesetzt. Und dort Chinarindenbäume zum Wachsen gebracht und somit ein Monopol auch, also oder ein Geschäft an Chinin hergestellt und die ganze Welt mit Chininpulver versorgt. Und die Engländer, die nachher eben Indien übernommen haben, haben auch diese Plantagen übernommen und haben natürlich auch das Quinin benutzt, um selbst eben sich selbst auch von Malaria zu heilen. Und genau zu derselben Zeit hat der Schweizer Geschäftsmann Jakob Schwepp ein Sodawasser mit Zucker und eben Quinin schon drinnen, das sie eben hergestellt, und hat es eben Indian Tonic genannt und hat es aber nur für die Briten in Indien produziert. Und das ist Schwepps Indian Tonic. Und später wurde, und es wurde natürlich auch immer mit Gin wieder vermischt, auch wieder gegen hohes Fieber und Seekrankheit. Und das war eben der Gin and Tonic, also das war wirklich ein Medikament. Und so wurde auch später der Bombay Gin in Ehren zu Queen Victoria produziert, wo eben heute auch noch der Kopf von der Queen Victoria, also von der, das heißt auch Empress of India, also dieser Bombay Sapphire, der wurde für sie, also zu Ehren produziert. Ja, und das sind halt so die Geschichten dahinter, die ich halt wahnsinnig spannend finde.
Du wirfst ja nicht nur einen Blick zurück in die Geschichte, sondern du schaust ja auch auf die Gegenwart und fragst dich unter anderem, unter welchem Einfluss der Spirituosen wir in unserem Leben stehen. Auf welche Antworten bist du denn gekommen mit so einem Blick auf die Gegenwart?
Also ich habe daraus ein richtiges Theaterstück gemacht, wo ich halt auch wirklich als Barkeeper präsent bin, weil mich interessiert hat, wie ich eine andere Ebene da noch reinbringen kann, eben weg von der geschichtlichen ins Heute, wo ich eine Leidenschaft zeigen kann zu dem, was wir eben durch diese Kolonialgeschichte bekommen haben, nämlich diese ganzen Gewürze und Kräuter, die nicht mehr wegzudenken sind aus unserem Alltag, auch in Pharmafirmen und auch in unserem Essen und allen Getränken. Also das kann gar nicht mehr vorgestellt werden. Ohne Gewürze können wir überhaupt gar nichts mehr. Also werden einfach überall benutzt, eben vor allem auch in Getränken und Spirituosen. Und was mich interessiert, ist einfach einerseits eine Leidenschaft, die da existiert, und andererseits aber auch wichtig, einfach eine Awareness zu haben. Wo kommt das her und wo stecken diese Gewaltgeschichten? Also eine Flasche Gin, die mir schmeckt, hat, für die habe ich eine wahnsinnige Leidenschaft, und gleichzeitig weiß ich, wie viel Gewaltgeschichte in so einer Flasche drinnen steckt. Und ich sage auch im Stück zum Beispiel einmal, wie ich einen Gin and Tonic gemischt habe, und ich habe die ganze Geschichte erzählt, mixe ich ihn noch einmal und nehme einen Eiswürfel und sage meine Behandlungsform oder eine Medizin gegen Malaria, eine erfolglose Medizin gegen Skorbut. Gegen Skorbut hat ein Gin and Tonic nicht helfen können, aber auch ein Produkt der britischen und holländischen Kolonialmacht, der Gin and Tonic. Und was mir daran wichtig ist, ist einfach auch aufzuzeigen, in was für Zuständen all diese Länder hinterlassen wurden. Also zu zeigen, ich erzähle auch in dem Stück, wie die Holländer die Stadt Jakarta einfach niedergebrannt haben, um ein Handelsmonopol dort zu gründen. Das haben sie Batavia genannt. Batavia heißt auf Latein Holland. Und dort war dann ein Handelsmonopol für Nelken und Muskatnuss, die nach Europa gebracht wurden, damit dort eben diese Gewürze eben in den Geneva fließen konnten zum Beispiel. Und in was für Zuständen, also die haben die indigene Bevölkerung dort, die Bandanesen, konnten dann auch nicht mehr davon leben und haben dann auch heimlich diese Gewürze an Briten verkauft, die sich in anderen kleinen Inseln versteckt haben. Und als dann der Machthabende dort darauf gekommen ist, hat er die gesamte Bevölkerung vernichtet und hat aus Afrika versklavte Menschen eingeschifft sozusagen und dort dann die Leute arbeiten lassen, um dieses Monopol quasi zu erhalten, und hat aber die gesamte Bevölkerung dort vernichtet. Und diese, nicht nur Spuren sind heute noch zu sehen, sondern davon haben sich diese Länder und Kontinente und Inseln einfach bis heute nicht erholt. Und was mich auch interessiert, ist zu beleuchten, einfach eine Masse an Schiffen, die aus Europa weggeströmt ist, innerhalb von 200 oder 300 Jahren, also Bevölkerungen wirklich vernichtet haben und sich wirklich bereichert haben an den Dingen, die es dort gab. Und dass vielleicht auch eine Parallele gesehen werden kann zu Schiffen, die eben heute zurückkommen nach Europa, weil sie nicht mehr in diesen Ländern leben können. Ja.
Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, den du ja aufmachst mit Kolonial Cocktail, dann entdeckt man ja schon, dass Trinken oder Alkohol auch was Politisches ist. Welches Bewusstsein über die Getränke und deren Geschichte und auch heutigen Einfluss würdest du dir denn wünschen von Konsumentinnen und Konsumenten, und warum?
Ich will einfach ein Bewusstsein schaffen. und das ich selber auch gar nicht habe. Also ich bin selbst so, dass ich gar nicht jetzt sage, ja, ich habe das, weiß ich alles, sondern ich lese auch weiter und denke mir, Wahnsinn, das habe ich alles nicht gewusst und sehe dann die Dinge einfach auch anders. Und ich denke mir, je mehr wir wissen, desto besser ist es. Also Wissen ist, ich finde, wichtiger als alles andere und eine Awareness schaffen und dadurch halt auch ein Verständnis schaffen für gewisse Dinge, die einfach heute passieren. Und nur weil wir es nicht ganz unmittelbar sehen, heißt es nicht, dass wir nicht alle davon betroffen sind. Also wir haben, also ich finde, jede einzelne Person hat eine Verantwortung zu tragen. Jede. Je mehr wir uns dessen bewusst sind, womit wir heute unseren Alltag verbringen und wo und die Geschichte davon vielleicht kennen, ich glaube, desto nachvollziehbarer sind Dinge, die einfach heute passieren. Ja, nachvollziehbarer und verständlicher. Es ist wahnsinnig komplex. Auf einer Seite. Und auf der anderen Seite liegt diese Geschichte wirklich einfach überall. Die Sache ist ja die, nur weil man gewisse Dinge weiß, heißt es nicht, dass sie jetzt aufhören, sondern sie gehen einfach weiter. Das muss aufhören und es wird nicht bald aufhören, aber ich denke mir, je mehr wir wissen und je bewusster wir uns den Dingen sind, desto schneller oder baldiger oder möglicherweise wird sich halt etwas dann auch ändern. Also ich wünsche mir eine gewisse Awareness und ich wünsche mir eine Selbstverantwortung. Ich sage auch zum Beispiel immer, ich sehe mich selber als eine Person of Color und lebe in Österreich und ich bin sehr viel von Rassismus betroffen hier. Gleichzeitig weiß ich aber auch, nur wenn ich von Rassismus betroffen bin, übe ich ihn auch unabsichtlich aus und das passiert mir aufgrund dessen, dass ich oft Dinge nicht weiß. Und deswegen versuche ich, mein Nichtwissen halt auch dahingehend zu verbessern und das auch zu erkennen, dass ich einfach da auch eine Eigenverantwortung zu tragen habe.
Jetzt haben wir viel über das Thema von deinem Stück gesprochen. Jetzt interessiert mich auch die Umsetzung. Wie wird denn diese ja teils doch blutige Kolonialgeschichte der Cocktails in Kolonialcocktail umgesetzt? Wie kann man sich da die Umsetzung vorstellen? Du hast ja auch schon angesprochen, dass du selber auch Teil davon bist und hinter der Bar stehst. Ne?
Genau. Also es ging jetzt blöd, aber ich habe das Ganze so auch gemacht, dass es viele Momente gibt, wo man also mit viel Humor. Ich habe versucht, mit viel Humor zu arbeiten. Und daraus eben nicht so eine ernste Lecture zu machen, sondern das Ganze humorvoll anzugehen. Und eigentlich geht es um einen Barkeeper, der da reinkommt, in seine Bar aufsperrt. Und es ist nicht ganz sicher, ob es eine Fantasie ist oder nicht. Ich habe es aber so ausgelegt, dass in seiner Fantasie eben diese Opernsängerin erscheint. Er und diese Opernsängerin erzählen gemeinsam diese Geschichte. Also er erzählt sie in Worten und diese Opernsängerin zuerst untermalt seine Geschichte, also keine Ahnung, er fängt an zu erzählen und auch die Bewegungen, die er in die Luft macht, also so mimodynamisch quasi vertont sie, als wäre es ein Comicstrip, ja. Und manchmal eben singt sie auch Lieder. Und ich habe das ganze Stück aufgebaut wie eine Oper. Es gibt eine Ouvertüre, es gibt ersten, zweiten und dritten Akt. Das ganze Stück endet auch, wie es beginnt, so quasi, dass es sich loopt, dass man halt auch wirklich in eine Fantasiewelt mit hineinkommt und am Schluss nicht klar ist, okay, war sie jetzt echt oder war sie eigentlich nur ein Produkt seiner Fantasie. Das hat geholfen für mich, weil dadurch entsteht auch eine Beziehung zwischen dieser Opernsängerin und ihm, die immer wieder aus dieser Geschichte aussteigen lässt. Und das ist wichtig fürs Publikum, weil es so geschichtlich ist, das ganze Stück, dass ich auch eine zwischenmenschliche Ebene da reinbringen wollte zwischen ihr und ihm, die manchmal das Publikum aussteigen lassen kann. Und sie singt oder bringt eine Musik da hinein, die eben auch das Ganze nicht in Worten, sondern in Musik erzählen lässt. Also die Musik, die sie singt, das sind ja auch Opern, die wahnsinnig schön sind, aber trotzdem halt Gewaltgeschichten mit sich bringen. Also ich bin ja auch sehr opernbegeistert immer gewesen und für mich hat eben die Oper und die Bar eine sehr ähnliche Geschichte oder ein sehr ähnliches Feeling sozusagen. Also ich finde, die Oper und eine Bar sind beides Orte des sich Wohlfühls und des Genusses und der schönen Klänge, des guten Geschmacks und sehr oberschichtig auch natürlich und eher ein weißer Ort. Also das sind schon eher Leute, die sich das eher auch leisten können in eine Mittelschicht. In Wien gehen eigentlich sehr wenige Leute of Color oder schwarze Menschen in eine Oper, sondern es ist eher eine sehr weiße Bevölkerungsschicht. Und die Inhalte sind extrem gewaltvoll, vor allem die Opern, die geschrieben wurden zu Zeiten des Barocks oder auch 16., 17., 18. Jahrhundert, da geht es genau um diese Entdeckungsreisen, ja. Die verlorene Welt, die neue Welt, was gibt es dort? Madame Butterfly ist so eine Oper oder oder AIDA oder, also es gibt wirklich also unzählige, genauso auch von Wagner, ich meine, das ist eine spätere Zeit, aber der Fliegende Holländer erzählt von der holländischen, ostindischen Handelsgesellschaft und diesen Seefahrten. Und diese Opern singt sie, immer wenn ich gerade quasi eine Geschichte erzählt habe, singt sie quasi zum Beispiel von Rossini, Tancredi, ist auch so eine Oper, die erzählt von den heimreisenden Seefahrern und versklavten Menschen, die mitgebracht werden, aber halt nur zum Nutzen der, ja, der Reichen. Und mich interessiert halt einfach auch dieses aktuelle, dieses Umgehen damit, wie gesagt. Ein Gefallen finden daran. Was mache ich damit? Ich habe etwas, da habe ich eine Leidenschaft für etwas, so wie die Katja Ledoux, das ist die Opernsängerin, mit der ich gearbeitet habe, die eine professionelle Mezzosopranistin ist und in allen großen Opernhäusern wirklich singt und arbeitet, aber durch ihren Körper diese Gewaltgeschichten durchlässt und sich sehr wohl damit beschäftigen muss, was das bedeutet, wenn sie in einer Oper steht, als schwarze, queere Frau, in einer Produktion, wo andere Leute, weiße Menschen, in der Produktion Blackfacing, also wo sie Blackfacing betreiben und sie, und das ist einfach ein klares rassistisches Statement ist, auch wenn es nicht jetzt absichtlich passiert, aber es passiert und sie ist mittendrin und befindet sich in einer Ambivalenz in dem Ganzen, die sie halt auch dahin gebracht hat aufgrund dieser Geschichte, die wir da erzählen. Das ist einfach, und das ist das, wo ich sage, es ist extrem komplex, aber ja, wie findet man halt, man hat diese Leidenschaft dafür und gleichzeitig weiß man aber, was da dahinter steht und was machen wir mit dem einfach heute.
Jetzt führt ihr das ja gerade in Wien auf. Wie geht's denn mit dem Stück weiter? Und vielleicht auch für die Menschen, die jetzt gerade interessiert zuhören, hast du ja zum Beispiel auch geplant, mal nach Deutschland zu kommen damit?
Jetzt mal noch nicht, weil jetzt arbeite ich bereits am zweiten Teil. Also das war jetzt einmal erst der erste Teil. Das wird ein dreiteiliges Stück werden. Jetzt waren mal nur 3 Aufführungen. Das war jetzt wirklich mal sehr wenig, weil ich auch gar nicht jetzt gewusst habe, wie sich so ein Stück verkauft überhaupt. Und es war urtoll, also es war wirklich knallvoll ausverkauft und ich bin echt ganz froh drüber. Ich habe da jetzt auch für mich eine zufriedenstellende Form gefunden, wie ich das erzählen kann, sodass auch eben Leute mitkommen, die nicht einen akademischen Hintergrund haben, von Kolonialismus in dem Sinne nicht so viel Ahnung haben und die nicht an der Uni waren oder so, tatsächlich, die sich jetzt mit Postkolonialismus nicht so genau auseinandergesetzt haben. Also ich war das jetzt mal so kurz bespannt und nur 3 Abende, aber ich werde es einmal noch spielen jetzt im Oktober. Da spiele ich dann alle 3 Teile nochmal. Ich habe schon vor, das zu tun, aber ich habe noch gar keinen Plan, wann. Der zweite Teil ist jetzt 9., 10. und 11. Mai schon und da muss ich einfach jetzt mir eine ganz neue Geschichte quasi überlegen. Also neue Cocktails und neue Getränke. Dann gibt es den dritten Teil im Oktober und ich glaube, wenn ich mal die 3 Teile habe, dann werde ich mir überlegen, wann ich, wie ich, welche Teile wann touren kann. Jetzt gerade habe ich noch so einen Bammel, dass mir kein zweiter Teil einfällt. Allein Bitterstoffe, allein diese ganzen Bitter, die jetzt überall so, die so extrem beliebt sind. Ja. Also es hat kein Ende, aber es ist total herausfordernd. Also ich habe nicht gewusst, okay, wann aufhören mit der Recherche und einfach beginnen, das auf die Bühne zu bringen. Und jetzt ist jetzt sehr wenig Zeit für den zweiten Teil und jetzt muss ich mich natürlich dann auch auf irgendwas einstellen und sagen, okay, das wird's und dann gleich damit weitermachen. Aber ja, jetzt schaue ich mal, dass der zweite Teil auf die Bühne kommt und dann schaue ich mir das an, wie das mit Touren gehen könnte.